mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
So Leute, ich habe den Mund noch mit einer Waffel voll, die übrig geblieben ist, von unserem Freund Benno Fürmann, der heute bei uns zu Gast war. Clemens, du warst dabei. Ich hatte wirklich keine Zeit, mit ihm, sage ich jetzt mal, in Ruhe zu schmatzen und zu essen, weil er hatte nur 50 Minuten Zeit, weil dann musste er noch sein Buch vorstellen.
Ja, das stimmt.
Aber ich meine, so ein Typ, allein die Stimme,
also, jetzt mal ganz ehrlich, also da könnte der ja aussehen, also ich meine, jeder Mensch ist natürlich schön, wie wir ja seit Neuestem wissen, aber Benno Fürmann ist schöner, kann man schon nochmal sagen. Und dann in Kombination mit dieser Stimme, und dann ist mir erstmal so klar geworden, man kennt den natürlich von Hörbüchern und Hörspielen so. Aber man kennt ihn natürlich auch per Gesicht. Babylon Berlin ist, glaube ich, die letzte sehr große Rolle gewesen, wo er gespielt hat. Und ich kannte wirklich nicht viel von ihm und habe mich da so voll reingegeben. Und man kann, glaube ich, sagen, ich habe relativ offensiv mit ihm geflirtet.
Ja, das kann man so sagen. Also da war nichts zwischen den Zeilen. Das war alles.
Weißt du, für zwischen den Zeilen habe ich jetzt auch keine Zeit mehr.
50 Minuten auch keine Zeit. Da musst du sofort drauf.
Nee, genau. Ich bin jetzt 49. Ja. Zwischen den Zeilen, das können 20-Jährige machen. Er muss jetzt einfach voll auf die 12. Ich bin keine Frau für eine Nacht. So viel Zeit habe ich gar nicht. Hören wir jetzt mal rein in unsere Sendung mit den Waffeln einer Frau, heute mit Benno Fürmann. Wir fangen direkt an. Ladies and Gentlemen, ich wurde hier bereits, bevor die Maschinen liefen, mit Komplimenten überhäuft. Kompliment meines heutigen Gastes. Er ist wirklich bei uns, live und in Farbe. Benno Fürmann!
Hello!
Du hast gerade den wunderschönen Satz gesagt. Sag es ruhig.
Dass deine Stimme wahnsinnig gut über diese Kopfhörer klingt.
Und wenn du man hast mich nicht sieht.
Wenn man mich nicht sieht. Was ich nicht gesagt habe, das warst du.
Aber ich meine, es stimmt. Also ich glaube, jede Stimme, wenn man sich selber über, also wir haben ja immer Kopfhörer auf, vielleicht für die Leute,
es
wird so intensiv und dann wird man sich auch seiner selbst sehr bewusst, was finde ich, eine gewisse Grenze nicht überschreiten darf.
Und, ja, das werden wir sehen, wo die Grenze liegt heute. Ich habe dich in der Tat, wir kennen uns ja persönlich und von dem Bildschirm schon viele Jahre, man könnte sagen Jahrzehnte, wir sind irgendwann mal durch... Das war es Bielefeld oder irgendwas gesteppt auf irgendeiner Veranstaltung. Du erinnerst dich anders an mich, hast du mir letztens erzählt. Anyway, ist
ich
auch
dachte
egal.
München.
Vielleicht war es auch München. Manchmal sieht ja auch München aus wie Bielefeld.
Ja, total.
War, hängt von der Promille ab. Nachts sind alle Katzen breit. Aber ich habe dich halt noch nie über Kopfhörer gehört. Weder privat noch, wenn ich dich über den Bildschirm angeschaut habe. Insofern ist das eine Premiere und das hat nichts mit deiner Optik, die begleitend schön ist, zu tun, sondern dass ich dich einfach voll intensiv auf den Hörgängen habe.
Ja, aber Benno, wenn dir das hilft, sag ich mal, bei was auch immer, so dann, ich sage mal, da gebe ich dir mal eine Kassette mit.
Ja, wer hat denn geplaudert, dass ich Probleme habe?
Nein. Also ich glaube, also das ist jetzt ehrlich gesagt, wir hier im Team, und ich kann sagen, die Freude ist sehr groß, dass du heute hier bist.
Ja, ganz
wir gehen schwer davon aus, dass bei dir alles sehr gut funktioniert.
Das ist lieb von euch, danke. Ich werde das mitnehmen in die nächsten Nächte.
Nee, du wirst das nicht mitnehmen in die nächsten Nächte.
Doch.
Wir werden das hier alle ausprobieren. Die sind alle extra gekommen.
Nee, ich habe genau 50 Minuten, dann gehe ich weiter.
Was machst du denn dann noch?
Ja, der kleine Matrose muss weiter segeln.
Oh nein, hast du noch eine Frau in einem anderen Hafen?
Ich habe heute viele Frauen, hoffentlich im Hafen Pfefferberg, wo ich mein Buch heute vorstelle. Ich habe heute die offizielle Buchpremiere und das ist mir wichtiger als alles. I'm sorry, ich habe an dem Buch 9 Monate geschrieben. Das heißt übrigens Unter Bäumen.
Ja.
Wenn du die Promo nicht übernimmst, dann mache ich das jetzt.
Sag mal,
hier.
Wir haben jetzt 50 Minuten Zeit. Ich fall doch nicht gleich so mit der Promotür ins Haus.
War das
unsere
plump
Zuschauer
von mir? Ich fand's
ja
eine gute Überleitung.
Unsere Zuhörer wollen ja das Gefühl haben, dass du hier bist, weil du einfach total Bock hast, ein paar Stunden deines Lebens.
Ja.
Ohne Geld, einfach nur für den Spaß, hier mit mir zu verbringen. Wenn jetzt das Promo-Thema so.
Eine Stunde über alles. Ich habe nur erzählt, was ich danach mache.
Ja, du hast recht. Aber ist halt, weißt du, es soll nicht so rüberkommen, dass du
dahin gewedelt in die Richtung.
Du sollst doch nicht so rüberkommen, dass du hier nur bist, um was zu verkaufen. Aber es interessiert mich tatsächlich sehr, weil du hast ein Buch geschrieben, was ich an sich schon mal einen ganz schönen Angang finde. Lass uns gleich mal darüber reden, weil ich mir zum Beispiel nicht vorstellen kann, wie es sich anfühlt, wirklich ein Buch zu schreiben und wirkliche Seiten zu füllen.
Das ist spannend, weil das natürlich ein Riesensprung ist, sich das selber zuzutrauen.
Mhm.
Also Ich habe immer gerne geschrieben, aber eher so fragmentarisch, Gedanken, Kurzgeschichten und so weiter. Also ich habe früher Tagebuch geschrieben.
Oh Gott, ich auch.
Ja.
Was hast du denn da reingeschrieben in dein Tagebuch? Lass es uns von vorne jetzt aufrollen.
Ja.
Tagebuch, wie sah es aus? Hat es ein Schloss?
Nee, ich fand, bevor Moleskin hip war,
ja,
fand ich immer schon, auch wenn es noch keine Moleskins waren, einfache schwarze Journals, irgendwie fand ich das intellektuell ansprechend.
Also ich weiß, was du meinst.
Der Typ, der eine Brille trägt, so ein Journal in der
Ich wäre voll auf dich reingefallen.
Hat, das fand ich.
Voll mir hätte es gereicht. Ich hätte gesagt, der Typ schreibt in schwarze Bücher. Da muss doch was dahinter sein.
Und dann habe ich dieses The Artist's Way, war ein ziemlich populäres Buch in den Staaten auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ich glaube in Deutschland war es auch bekannt. Ich war damals viel in Amerika und da war die Aufgabe oder sozusagen der Weg zu kreativem Schreiben, auch um dich selber besser kennenzulernen, dass du jeden Tag nach dem Aufstehen 2 Seiten schreibst.
Wow.
Vorder- und Rückseite, DIN
A4-Seite.
Nach
dem Aufstehen, da hat man noch gar nichts erlebt.
Naja, du hast ja bis dahin viel erlebt. Nach dem Aufstehen bist du halt noch nicht so...
Hast du gar kein Blut im Kopf?
Na, du bist noch... Ja, du nicht.
Du hoffentlich auch nicht.
Ist so plump, diese Sendung.
Ja,
hier.
Aber auch ganz
schön,
geil.
Ja,
die Leute
auch.
Lieben das.
Ich
so.
Mag's auch, ja, ich lieb's auch. Auf jeden Fall bist du ja noch nicht so geschützt, sondern wir sind ja alle noch so ein bisschen wattiert im Schädel. Wir sind ja alle noch nicht so 3D-mäßig unterwegs, sondern du bist ja noch in deiner Traumwelt, näher an deinem Unterbewussten, wenn du so willst. Mhm. Und das ist ja ein ganz guter Ort, um zu schauen, was fließt denn da, was ist denn da, was will denn da geschrieben werden? Und dann wirklich diese 2 DIN A4-Seiten Vorder- und Rückseite vollzuschreiben, egal ob dir was einfällt oder nicht, war höchst spannend, teilweise auch extrem frustrierend, weil man sich total banal, einfallslos fühlt. Im nächsten Tag fließt die Tinte wie blöde. Und das habe ich eine Weile gemacht und jetzt hat mich das ein bisschen daran erinnert, weil ich ja angefangen habe, über meine Fragen zu zirkeln, so, weil ich glaube, wir haben alle gerade mehr Fragen als Antworten. Ich finde es herausfordernde Zeiten und ich glaube, weiß nicht, wie geht's dir?
Genauso. Mhm. Also ich hoffe, es gibt irgendjemand da draußen, der ganz viele Antworten hat. Ich weiß zu wenig, um viele Antworten zu haben. Also wenn wir jetzt über das ganze Thema Klima und ja überhaupt nicht Weltrettung, weil die Welt wird sich retten, aber wir müssen uns
die
auf dieser
so,
Welt retten irgendwie. Yeah. Und so, das sind tatsächlich Dinge, wo ich wo ich mich schlecht fühle, so wie alle anderen auch, weil ich mich, weil ich nicht selber so aktiv werden kann, wie ich es gerne möchte. Und dann kann ich total verstehen, dass man sagt, dann schreibe ich jetzt ein Buch über irgendwas, was damit zu tun hat, weil dann kann ich zumindest irgendwas tun. Weil immer nur da sitzen und sagen, ja, aber wäre es denn nicht wichtig, dass wir jetzt mal Plastik verbieten, dass wir kleinere Autos herstellen, dass wir das alles.
Genau.
Und dann, man will in Aktion kommen.
Ja, das war jetzt aber auch kein Aktionismus von mir, sondern letztendlich war das ein Zirkulieren um die Fragen, die uns, glaube ich, verbindet. Und ich glaube, um Verbindung geht's mir primär.
Das freut mich zu hören.
Ja. Womit wir wieder beim Thema werden, beim einzigen Thema. Lass mich bitte einen Satz mal in einer anderen Richtung formulieren, dann können wir wieder auf die Hauptstraße, die kristallene Hauptstraße, die hier anscheinend Richtung Morgenröte führt, zurückkommen. Die klimatische Krise, glaube ich zutiefst, werden wir nicht lösen, wenn wir sie intellektualisieren. Sondern ich glaube, und da sind wir jetzt bei der Verbindung, wenn wir, je mehr wir verstehen, dass wir Natur sind, dass wir nicht auf Natur schauen, dass wir nicht Subjekt und Objekt sind, dass wir nicht die Natur verdinglichen und da der Baum, hier ich. Und das ist irgendwie abstrakt. Je mehr wir uns zu Hause einigeln, desto mehr werden wir separiert von der Natur leben. Ich teile zum Beispiel in dem Buch, und darum geht's mir, meine persönlichen Erfahrungen. A, mit meiner Überforderung, wie geht es? Und du hast es auch gesagt, so geht's mir auch. Ich könnte viel mehr tun. Ich habe keine.
Ich will auch mehr
ich
tun,
will auch
aber
mehr
ich weiß
tun.
Nicht, wo ich anfangen soll. Irgendwie.
Ich habe keine weiße Weste. Ich bin viel zu viel geflogen. Ich habe für das Buch zum Beispiel das Bergwaldprojekt besucht. Da gehen Laien in den Wald und unter Anleitung von einem grünen Förster machst du Aufforstungsarbeiten. Mhm. Das heißt, du hackst, du pflanzt, du schläfst im Wald, du bist mit Gleichgesinnten. Und das ist eine zutiefst erdende Erfahrung zum Beispiel. Und das, wenn du dich mit Gleichgesinnten für etwas einsetzt, auch wenn das nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, den Wald zukunftsfähig zu machen. Mhm. Wir haben schon längst in den Wald eingegriffen. Wir haben viel zu viel Fichtenwälder, viel zu viele Monokulturen, viel zu viele Kiefernwälder hochgezogen, weil die wachsen halt schnell und sind für die Holzverwertung ganz gut verwendbar. Mhm. Aber es wird halt zu trocken. Der Planet wird zu heiß.
Wir müssen das heißt, hier ganz andere Baumarten pflanzen. Jetzt.
Genau,
das ist ja
du
alles
brauchst
im Umbruch.
Mischwald.
Ja,
du brauchst einen Mischwald. Und das darum geht mein Buch. Also wie letztendlich ist das ein Aufruf, ohne mit dem Finger zu wedeln, weil dafür bin ich ja gar nicht in der Position, dazu bin ich gar nicht in der Lage, dafür habe ich gar nicht die Expertise. Ist das meine tiefste Überzeugung, dass wir aus der mentalen Überforderung raus müssen
in die
eine
Natur.
Gefühlte Verbindung mit der
Aber
Natur.
Aber das heißt in die Natur. Ja. Also das heißt, du empfiehlst eigentlich jedem. Ja. Geht raus in die Natur, fahrt mit dem Auto direkt in den Wald.
Ja, das ist jetzt Zynismus, der wird uns nicht weiterhelfen.
Nee, also sozusagen geht raus und setzt euch, also ich glaube, es sind ja die simplen Dinge, die du im Prinzip feierst. Also dass man sagt, ich gehe in die Natur und ich erlebe Stille, ich erlebe Einsamkeit, ich erlebe im Prinzip auch
Alleinsein. Einsamkeit ist traurig. Ja. Alleinsein hat Kraft. Alleinsein hat was Autonomes, was selbstgewählt ist. Ja, wirklich. Mhm. Ich bin zum Beispiel gerne alleine, aber nicht gerne einsam. Aber ich glaube, dass jeder von uns, egal ob er jetzt meditativ unterwegs ist, und ich erzähle in meinem Buch von der Meditation, von Bergtouren, die ich gemacht habe, von Reisen, die ich alleine gemacht habe, von Reisen, die ich mit Freunden gemacht habe, mit meiner Tochter gemacht habe. Ein simpler Waldspaziergang, da muss man überhaupt nicht spirituell unterwegs sein. Nee. Glaube ich, weiß jeder von uns, man fühlt sich danach geerdeter, verankerter und das ganze Ding verliert ein bisschen was von der Komplexität, weil es eine gelebte Erfahrung ist. Und ich glaube, je mehr wir uns verbinden und das suchen und wirklich mit uns selber in Kontakt gehen, mit Mitmenschen in Kontakt gehen, das hatten wir ja auch, Corona-Krise. Also diese Zersplitterung, diese Gräben, über die wir uns anschreien, das hilft uns ja nicht weiter. Insofern ist das Hauptthema meines Buches und dann ist es, glaube ich, auch mein Ansinn, mich mit den Fragen mit euch, durch die Fragen mit euch allen zu verbinden, aber irgendwie nicht die Welt zu erklären, sondern in den Fragen, glaube ich, eine Verbindung herzustellen. Und ich glaube, da ist auch eine gewisse Demut, hoffentlich, wenn ich es gut gemacht habe, vor der Größe der Natur, aber auch der Herausforderung. Ich will Lust machen aufs Leben. Ich möchte in diesem Buch auch das Leben feiern.
Bist du da richtig rumgereist? Also hast verschiedene, du warst also bei, du hast ja an verschiedenen Projekten mitgearbeitet, du warst, also es heißt unter Bäumen, das heißt, du hast vermutlich unter Bäumen auf der ganzen Welt gesessen.
Na, ich habe von Bergwaldprojekt erzählt. Mhm. Da bin ich dann, das war in den Bayerischen Alpen, in den Voralpen am Walchensee.
Sehr schön.
Ja, und ich bin mein Leben lang halt exzessiv gereist. Das habe ich jetzt natürlich auch eingeschränkt über die letzten Jahre.
Und das hast du aber aufgeschrieben. Also du hast über Reisen insgesamt geschrieben. Du hast nicht nur extra Reisen für dieses Buch gemacht, sondern du bist vorher schon natürlich gereist, ja.
Meine Reisen, die könnte ich so gar nicht mehr machen, weil ich sage nicht, ich werde nicht mehr reisen, ich werde noch ganz viel reisen. Aber Flight-Shaming, also ich meine, früher habe ich mir keinen Kopf gemacht, habe einen Film gedreht. Wenn ich nicht in einer Beziehung war, dann bin ich in einen Flieger gehüpft und habe ein Land besucht, was ich noch nicht kannte. Mittlerweile weiß ich, was jeder einzelne Flug dem Planeten antut. Mhm. Natürlich werde ich weiterfliegen. Oder was heißt natürlich, der Förster im Bergwaldprojekt, der ist noch nie in seinem Leben geflogen. Ein überzeugter Grüner. Ich habe mich so dreckig neben diesem Mann gefühlt.
Neutralisiert dich dann wieder. Schau, du musst dich jetzt mit dem ganz eng zusammentun. Der noch nie, du schon ganz
oft. Wir brauchen Leute wie dich, dann schaffen wir ein zukunftsfähiges Morgen. Du solltest in die Politik gehen.
Mit dem zusammen kannst du dir eine super Bilanz erarbeiten. Ja.
Bleib bei mir, bleib bei mir. Bleib bei mir, Christoph.
Ja, okay. Ja gut, also nein, ich finde auch, das Ziel sollte nicht sein, nie wieder sein Land zu verlassen. Das würde uns übrigens ja auch kulturell total zurückwerfen.
So ist
wenn
das. Ich kann nicht meiner 20-jährigen Tochter sagen, reise nicht. Aber ganz ehrlich, ist das natürlich, waren wir noch nie in so einer Situation, wo einfach so viele Sachen einen CO2-Abdruck so krass hinterlassen, dass wir das nicht mehr ohne weiteres kompensieren können.
Ja, aber weißt du, einmal im Jahr nach Thailand finde ich nicht so schlimm wie...
Ich auch
weißt
nicht.
Du, dass wir früher, gab es einen Flug zwischen Berlin und Hamburg. Wir reden über 278 Kilometer, ja? Da ist ein Flugzeug in die Luft gegangen.
Wir das haben Jürgen Vogel vor drei Tagen noch getroffen. Ja. Ich weiß noch, habe ich mit dem jetzt noch gelacht vor drei Tagen in Köln beim Frühstück, wie wir nach Hamburg geflogen sind, um da zu drehen. Mit lauter Bürohengsten saß man da, hat Käffchen getrunken und ist nach Hamburg geballert.
Das war wirklich eine andere Zeit. Da würde man heute, also heute stellt man sich, finde ich schon, immer noch nicht an allen Ecken, aber an vielen Ecken stellt man sich wirklich die Frage, muss das jetzt sein? Ich bin ja hysterisch an mancher Stelle mit so Sachen wie, darf ich jetzt hier eine Flasche und dann habe ich meine Tasse dabei und so. Und dann ist man aber auch an anderer Stelle wieder so schrecklich unkonsequent, dass ich mich dann auch dafür hasse. Und deswegen, ich sag's ja immer, bin ich sehr dafür. Ich möchte mir von Herrn Habeck und all den Freunden da oben gerne was verbieten lassen. Aber ich möchte es mir halt von oben verbieten lassen. Und ich will es mir nicht jeden Tag selber verbieten, sondern ich möchte...
Finde ich super, dass du das sagst.
Ich möchte gerne, dass jemand für mich eine Vorauswahl trifft. Und ich möchte im Regal stehen oder vorm Regal oder im Auto, im Haus und ich möchte wissen, ja sorry, den großen gibt es jetzt leider nicht mehr, weil der wird nicht mehr gebaut.
Genau.
Aber wir können Ihnen jetzt den hier empfehlen, der ist nämlich auch ganz toll.
Genau.
Und dann kaufst du halt ein kleines Auto, weil es nichts anderes mehr gibt.
Ist absurd, dass man sich irgendwann mal Gesetze wünscht, damit es einem von der eigenen moralischen Misere ein bisschen Gewicht nimmt,
ja,
oder?
Ja, und dass wir auch das jetzt die Notwendigkeit, also jetzt erstens mal glaube ich, dass wenn wir alle nur noch die Hälfte machen, haben wir immer, ist alles immer noch super. Und dann, ich finde einfach, ich möchte mich mit diesen ganzen Entscheidungen nicht rumschlagen jeden Tag.
Ja,
und wir können uns das jetzt auch nicht mehr leisten zu sagen, ja, ist jetzt aber doof, jetzt gucken wir mal und so, sondern das muss ja jetzt passieren. Also ich wäre jetzt bereit, wenn morgen einer kommt und sagt, wir sammeln die Autos ein, geben Sie uns bitte Ihr Auto, Sie kriegen dafür ein VW irgendwas, Mini-Dings, Elektrozeug, Scheiße, keine Ahnung, würde ich machen.
Finde ich gut. Und gleichzeitig ist es natürlich ein bisschen komplexer als das, weil die
das
einen
Das fürchte
von uns
ich auch, ja.
Ich glaube, ich finde es super, dass du das sagst, weil ich finde auch, wir brauchen dringend konsequentere Gesetze dafür, wo wir stehen. Ist das einfach wirklich nicht derzeit angemessen, was da an Lippenbekenntnissen stattfindet und verabredet wird. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch wissen und das Leben, dass wir aus der Komplexität nicht rauskommen, dadurch, dass wir mit unseren Entscheidungen Tag für Tag die Welt von morgen prägen. Und das wird kompliziert bleiben für jeden Einzelnen von uns. Ich sage nicht, fliegt nicht mehr. Ich sage, es ist kompliziert. Ich sage, alles richtig machen, daran glaube ich nicht, weil dann hat keiner von uns mehr Spaß.
Und daran messen
keiner
die dich ja dann auch. Stell dir mal vor, dann, ach guck mal, der Fuhrmann, jetzt macht der das. Was hat denn der für einen Pulli an? Was hat denn der für Schuhe an?
Ja,
hatte der nicht letzte
davon.
Woche schon nochmal andere Turnschuhe und so? Das geht, das ist, ich finde ja immer, wenn es zu dogmatisch wird, kann man es nicht durchhalten. Deswegen, es muss von oben bestimmt werden. Und da freue ich mich drauf.
Und wir müssen halt auch schauen, wie wir freudvoll, also wie es nicht nur in der Häkchenliste, das mache ich richtig, das mache ich richtig, das mache ich richtig, abläuft, sondern wie du halt auch schaust, dass es Spaß macht, weil es kann ja auch, es ist ja eigentlich geil, Herausforderung, weißt du, je höher die Wände, desto klarer ist der Weg, desto mehr weißt du, warte mal, so geht's nicht, was könnte ein zukunftsfähiges Modell sein? Und das ist ja auf der anderen Seite total toll, was junge Leute da gerade in die Welt bringen an Alternativmodellen.
Ja. Ja, ja, es gibt viel Technologie. Es würde vieles schon funktionieren, wenn nicht dazwischen 36 Schaltstellen wären, die es dann mit dem Ordner und Klarsichtfolien letztendlich so lang verdaddeln, dass man halt wertvolle Zeit verliert. Also ich glaube, es gibt schon ziemlich viel. Wenn du auf Reisen gegangen bist, du hast gesagt, auch mal mit Freunden, auch mit deiner Tochter, was toll ist, die ist jetzt so schon richtig doll erwachsen, dass man mit der schon alles machen kann, nehme ich an. Du bist aber auch alleine gereist viel, oder?
Das erste Mal aber so quasi als Unfall. Da war ich 20, ich war in L.A., war in New York auf der Schauspielschule und bin mit meinem besten Freund nach London, nach L.A. geflogen und habe mir so eine Prollkarre gekauft.
Wie hast du das alles bezahlt?
Die hat $500 gekostet.
Aber dafür $500 musstest du auch mal erstmal haben. Hast du gejobbt in
der... Nö, ich habe ja vorher gedreht.
Ah ja, okay.
Mhm. Ich habe ja 3 Filme gedreht als Schauspieler. Dann habe ich mich aber das erste Mal selber gesehen und fand das halt voll scheiße und wollte das noch mal ein bisschen üben. Und habe dann diesen Wagen gekauft. Und der Freund von mir war so ein bisschen blöde mit mit Stadtplan lesen. Ja. Und ich habe ständig die Abfahrten verpasst und saß dann, du weißt, jeder, der in L.A. mal Auto gefahren ist, weiß, wie sehr das nervt.
Geht sehr lange geradeaus.
Das sind dann einfach mal so 3 Stunden, wo du dann irgendwie bei Musik dich mit 3 km/h unter lauter Amis vorbewegst. Und irgendwann habe ich das halt ein bisschen geäußert, dass mich mein Unmut geäußert.
Ja.
Und die Dissonanzen in unserer Freundschaft, die traten ziemlich heftig zutage und sind dann dahingehend eskaliert, dass er sagte, dann fahr doch allein. Ja. Ich so, dann müsstest du jetzt aussteigen.
Oh, es war ja dein Auto, wie schön.
Ja, es war eigentlich unser Auto, aber er hatte gar keinen Führerschein und wenn wir angehalten wurden, ich hatte gar keine Papiere für den Wagen. Okay. Auf jeden Fall ist er ausgestiegen und hat mir 7 Wochen später, als wir uns dann in New York wieder gesehen haben, hat er gesagt, ich konnte nicht glauben, dass du wirklich einfach losgefahren bist. Ich so, du hast mich mehrfach dazu aufgefordert.
Ja gut.
So
ja,
2 stolze
das
Typen.
Das ist so typisch, das ist eher so eine Mann-Frau-Geschichte, ja. Wo man dann sagt, aber warum bist du denn jetzt gegangen? Du hast es doch gesagt. Ja, ja. Aber ich hab's doch nicht so gemeint.
Ja, genau. Ja, genau. Aber wie sagt man, Konversation ist das, was ankommt beim anderen.
Ja, genau.
Und das ist bei mir angekommen. Und dann habe ich ihn die ersten Tage verflucht und fand es voll scheiße, die Reise, auf die ich mich so lange gefreut habe, jetzt alleine durch Amerika anzutreten.
Kalifornien alleine.
6 Wochen, nicht Kalifornien, bis rüber nach Florida. Und dann war ich 6 Wochen alleine quer durch die Staaten unterwegs und so nach der ersten Woche wurde das halt toll. Weil ich dann immer ruhiger wurde und mit mir dann war. Dann war es halt nicht mehr einsam und ich wünschte, jemand wäre bei mir, sondern ich hatte dann gar nicht mehr so eine Lust zu reden. Und so war so zum ersten Mal so ein bisschen zen-mäßig gefühlt. Bin alleine durch die Nationalparks gelaufen, hab draußen geschlafen, hab mit Cowboys Billard gespielt.
Und
Bier
mit
getrunken.
Cowgirls?
Auch das.
Auch das. Und dann?
Fuhr ich weiter.
Oh Gott, ja.
Immer weiter.
Die warten doch heute, die liegen noch unterm Baum im Nationalpark. Ja. Der Benno told me, he comes back in a minute.
Genau so war das.
Wenn die wüssten. Ja. Der Benno ist längst in Deutschland und macht hier Karriere, Freunde, steht auf, der kommt nicht mehr zurück.
Ja.
Ja, so läuft das hier.
So war das.
Okay, also, weil ich nämlich, aber jetzt, wenn du das so beschreibst, ja, dann glaube ich das sogar, weil man muss sich in den Prozess reingeben. Da war ich noch nie. Weil ich habe natürlich immer so viel Geduddel drumherum, dass ich mir so denke, alles super, so wie es ist. Und wenn man sich mal wirklich in den Prozess vielleicht auch gezwungenermaßen reingibt und sagt, ich glaube, jetzt bin ich einfach mal allein und jetzt passiert, dann ist es wahrscheinlich sogar ganz gut.
Ja, genau so. Manchmal
aber du bist
das
nicht
Leben.
So der Allein-Typ jetzt immer, oder?
Nö.
Feierst du auch alleine
beides.
Geburtstag?
Habe ich in der Tat 2-mal gemacht. Lustigerweise die letzten beiden, weil sich das so ergeben hat.
Benno.
Da war Corona, mein 50. Da habe ich mich für einen Meditationsworkshop angemeldet. Den wollten wir online machen. Ein sehr guter Freund wollte zu mir kommen. Dann wollten wir auf meinen Geburtstag mit einem Teechen anstoßen. Und dann um 15 Uhr, glaube ich, wären wir in die Stille gegangen.
Mit einer Darmspülung in die Stille.
Ich war da, glaube ich, beim anderen Menschen, als den du kennst. Das ist mir so, das ist jetzt neu, das kenne ich so nicht. Aber erzähl's mir danach. Ich erzähl mal kurz meine Story zu Ende. Ja, okay, dann bitte.
Nein. Und dann wolltet ihr euch in die Stille verabschieden?
Ja, und dann hatte er Corona. Und insofern habe ich meinen 50. alleine verbracht. Und jetzt im Januar war ich auch irgendwie unterwegs, ich weiß es nicht mehr. Und die letzten beiden Geburtstage habe ich alleine verbracht, das war aber vollkommen okay. Hab ja sonst genug Trubel. Und um die Antwort, ich liebe Gesellschaft, ich liebe Menschen, die ich liebe, um mich zu haben. Aber nach einer Weile liebe ich auch das Alleinsein. Insofern geht das Pendel automatisch, du hast eine Komödie gemacht, hast Bock auf Drama und dann geht's wieder in die andere Richtung. Ich würde durchdrehen, wenn ich nur Menschen um mich hätte und keinen Raum für mich und ganz alleine will ich niemals sein.
Merkst du, dass es nach Stunden oder nach Tagen, wann kommt der Moment, dass du sagst, jetzt brauche ich Zeit für mich, oder ist es die Intensität der Begegnungen, die dann mal schneller, mal langsamer dazu führt, dass du wieder alleine sein möchtest? Gibt es da so einen Rhythmus, dass du sagst, ich brauche einfach 3 Tage in der Woche ganz für mich, irgendwie sowas?
Nee, es ist wie mit Weltretten, finde ich, da passt keine Schablone. Was ist denn jetzt anständiges Verhalten? Heißt es, ich fliege gar nicht mehr? Heißt es, ich kaufe nur noch dieses, jenes? Ich glaube, jeder von uns ist aufgerufen, da in Kontakt mit sich zu sein und zu spüren, was denn gerade los mit mir, was ist stimmig für mich, aber was macht das mit dem Planeten? Und das Gleiche ist ja mit dir. in Kontakt sein mit dir. Manchmal, glaube ich, sind wir überfordert, merken uns das alles zu viel. Wir schnattern aber drüber hinweg, so dass wir gar nicht mitkriegen, dass wir eigentlich komplett überfordert sind, dass uns das Gespräch vielleicht schon lange nicht mehr interessiert, dass wir eigentlich auf Autopilot sind. Und da finde ich so, da habe ich ganz gute Antennen für mich. Mhm. Mir ist es dann manchmal, bin ich voll und mag es nicht, dass noch mehr in meinen Eimer reingegossen wird.
Bei mir ist es umgekehrt, ich bin dann leer. Also ich werde nie voll von anderen, sondern ich werde manchmal leer von meinen eigenen Wörtern. Also dass ich richtig so merke, ich habe jetzt keine Wörter mehr im Kopf.
Du hast keine Kraft mehr.
Also es ist ganz vielleicht erst zweimal passiert.
Ja, wollte ich gerade sagen. Schick mir ein Foto das nächste Mal, das würde ich wirklich gerne sehen.
Ich glaube, dann sieht man es auch in meinem Gesicht. Aber wo ich wirklich an so einen Punkt komme, wo ich sage, ich glaube, ich habe jetzt keine Wörter mehr im Kopf, aber das fühlt sich dann über Nacht im Prinzip, fühlt sich das wieder auf. Es ist wie so
also
eine
bist
Quelle,
du immer
die
mit Menschen?
Ja, eigentlich ja.
Wow. Wie viele Kinder hast du?
Ich habe 2 Kinder und aber weitere Leute, die noch mit im Haus wohnen und Mitbewohner und einen Ehemann und eben sehr viele Freunde von Freunden und überhaupt und immer viele Menschen und beruflich natürlich ja noch mehr. Und ich kann das andere nicht so gut. Aber ich würde jetzt mal sagen, ich überhöre bei mir, ich überhöre keine Signale. Also es ist jetzt nicht so, weißt du, dass ich gegen mein Innerstes anlebe, sondern ich glaube, das ist mein Innerstes.
Hauptsache.
Irgendwie. Hast du Angst im Wald? Weil du warst ja so viel unter Bäumen. Hast du jemals Angst gehabt? Und wenn ja,
das ist bei der Schauspielerei, komme ich da mal an die Grenze, wo es wirklich das Gefühl ist, was ich nicht kenne.
Oh Gott.
Klar habe ich Angst gehabt.
Mädels, es ist genauso, wie wir es uns vorgestellt haben.
Hallo was? Ich habe das letzte Mal in der Natur, ich erinnere mich, da habe ich in München gedreht und habe beim Joggen nachts durch den Englischen Garten, aus irgendeinem Grund habe ich Bock auf Beethovens 9. gehabt, den 2. Satz. Und irgendwie ist da die Angst reingeschossen. Ich glaube, das war die dramatische Musik und dann das Wissen, warte mal, wenn jetzt jemand auf dich zurast, du hörst ja gar nicht, weil du voll mit Ohrstöpseln dir irgendwie Geigencrescendos reinballerst. Und dann habe ich die abgesetzt und mich umgedreht und bin dann so weiter gejoggt, war dann aber so ein bisschen irgendwie mehr auf Hab 8. Ich finde, nichts hören und nichts sehen, eine schwierige Kombination.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Und ich finde auch nachts im Wald, also ich bin häufig extrem in der Natur. Also ich lebe zu großen Teilen sehr weit ab vom Schuss. Und
was heißt das?
Das erzähle ich dir nachher privat. Und ich gucke mir auch nicht mehr schlimme Filme an. Muss ich ehrlich sagen, weil ich mir nicht eine bestimmte Art von Angst oder überhaupt Möglichkeit, was alles passieren könnte, will ich mir gar nicht einpflanzen. Weil ich bin so weit weg, dass ich auch weiß, also wenn da jetzt irgendwie, wenn man jetzt anfängt darüber nachzudenken, läuft jetzt jemand ums Haus, kommt da jemand hin und so, das will ich mir nicht vorstellen. Und ich muss aber sagen, wenn ich da dann in der Gegend unterwegs bin und dann im Wald fahre, manchmal mit dem Auto oder so, und dann ist ganz süß, mein Sohn hat zu mir gesagt, ich würde
Wie alt ist der?
Der ist 12 und der hat ähnlich wie du vor gar nichts Angst und hat zu mir gesagt, ich würde jetzt gerne aussteigen und mich hier auf den Boden legen und hier mit dir übernachten, hat er zu mir gesagt. Und da war er 10 und es war mitten im Wald, es war dunkel und es war niemand weit und breit. Und dann habe ich gesagt, auf keinen Fall bist du wahnsinnig, ich würde mich noch nicht mal trauen, hier auszusteigen. Und dann hat er gesagt, wieso? Hier ist doch nur Wald und Natur, hier ist gar nichts und Tiere, es ist doch wunderschön. Und so, und dann dachte ich mir, wie toll.
Aber hast du es ihm dann mal gewährt? Hast du es ihm dann mal geschenkt?
Ja, der kann immer überall draußen schlafen. Nur super. Jetzt da in dem Moment ging es nicht, aber sonst ist der ja immer klar.
Ja, weil das finde ich gerade für Kinder so wichtig.
Ja, Natur. Ja. Und ist auch, glaube ich, wirklich so, wenn die in der Natur zurechtkommen, dann schaffen die auch alles. Das meine ich wirklich ganz aus vollem Herzen. Also also meine Kinder laufen nicht mit All-Inclusive-Bändchen in Dubai im Hotel rum und trinken Cola Light, um es jetzt mal.
Sie sind an der Bar und bleiben da.
Vorsichtig zu sagen. Ich habe mir hier notiert, du hörst gerne von Barbara Streisand Woman in Love.
Ja.
Yeah. Das kann ich gut verstehen.
Das finde ich ganz toll, das Lied.
Ich
finde Barbara Streisand, die fängt an zu singen.
Oh Gott.
Und auf einmal ist die Welt ein bisschen größer, weiter und glamouröser.
Ich bin einmal hier aufs Barbara Streisand Konzert gegangen, die ist in der Waldbühne aufgetreten, da habe ich vorher zu jemandem gesagt, besorg mir Karten, ich zahle alles. Und dann hat er mir Karten besorgt und dann hat er auch tatsächlich das bei mir abgerechnet, womit ich gar nicht so wirklich gerechnet hatte. Und das war aber richtig doll teuer. Und dann habe ich 2 Karten gekauft für mich und meinen damaligen Freund. Dann sind wir da hingegangen und dann saßen wir in Block A mit der gesamten, sage ich mal, Riege an Prominenz, die man dort erwartet hat, von Wovereit über Westerwelle, über, ich weiß nicht, alle waren sie da. Und ich glaube, ich war die Einzige in dem ganzen Block, die ihre Karten selbst bezahlt hatte. Und dann rief mich am Morgen einer an und sagte, du Barbara, weiß nicht, heute Abend tritt ja Barbara Streisand auf hier in der Waldbühne. Ich weiß gar nicht, ob du dich dafür interessierst. Wir hätten noch Karten für ein Meet and Greet. Und ich so, geh weg. Ich habe mir meine Karten selber gekauft. Und dann kamen die rein und dann habe ich einfach geheult von Anfang bis Ende, weil ich so emotionalisiert war. Findest du auch? Hast du sie mal gesehen?
Ich habe sie nie live gesehen, nein. Hast du, finde ich, ist eine schöne Geschichte, auch eine sehr lustige Geschichte. Hast du mir was voraus?
Ja, das war die, weißt du, wenn ich weiß auch nicht, ob die ist 80 jetzt oder so.
Ich weiß es nicht. Sie ist mit einem amerikanischen Schauspieler, der ist der Vater.
James Brolin.
Nee, der Vater, genau, James Brolin, ist der Vater von Josh Brolin.
Korrekt. Hast du mit dem schon gedreht?
Nee, aber ich finde den einen ganz coolen Typen, guter Schauspieler. Ich habe mir gerade angeguckt, wie heißt es denn, diese Kartells auf der mexikanischen Seite durch Amerika?
Miami Vice?
Sicario.
Ah, okay.
Irre gut.
Toll.
Beide Teile.
Guckst du ganz viel?
Nee.
Serien, Filme, alles Mögliche, was so rauskommt?
Selektiv, würde ich sagen. Also dafür, dass ich selber in dem Metier arbeite, gucke ich wahrscheinlich weniger als viele Kollegen. Also ich kenne viel nicht.
Ja, also ich kenne gar nichts, was im Fernsehen läuft. Also nicht nur Film, sondern eben auch eine Show.
Also du bist richtig analog noch unterwegs?
Ich bin analog unterwegs, nein, aber ich kenne auch nicht analog, ehrlich gesagt. Also ich war in vielen Sendungen zu
Gast. Aber wie guckst du denn an Fernsehen? Und guckst deine Reflexion auf dem schwarzen Bildschirm?
Ja klar, ich gucke nur mich an. Nee, ich bin gar nicht insgesamt an Fernsehen und auch Show und so interessiert. Also ich freue mich total, das machen zu können, aber ich habe... Also viele dieser berühmten Sachen wie Wer stiehlt mir die Show oder was weiß ich was. Also viele dieser Sendungen habe ich einfach auch noch nie in meinem Leben gesehen. Ich kann überhaupt oft nicht mitreden.
Und
das Schlimme ist, ich moderiere ja dann immer den Fernsehpreis. Wie die Blinde von der Farbe muss ich da sprechen.
Ja, aber es ist ja oft das Geilste. Ich war mal in Las Vegas und habe nur gewonnen und irgendwie hatte Frauen um mich und mein Drink wurde nachgefüllt und der Typ neben mir sagt, wow, you're really going far und so weiter. Weißt du, so ein alter Ami und ich so, wieso denn? Dann habe ich mir das Spiel erklären lassen und von dem Moment dann habe ich nur noch verloren. Die Freunde waren weg, der Drink war leer. Ist geil, manchmal einfach zu machen. Finde ich gut.
Guck ja, weil ich glaube halt, wenn du die ganze Zeit immer guckst, was machen die anderen? Wie machen die es? Analyse, Selbstanalyse, Fremdanalyse, Ding und so. Dann wird das so technisch und dann muss ich auch sagen, verliere ich auch sofort das Interesse, weil für mich ist es rein spielerisch. Ich mache meinen Job total spielerisch. Und ich mache das ernst zu dem Moment, wo ich sage, ich nehme es schon ernst, weil ich weiß auch alle anderen, nehmen es irgendwie ernst, aber ich mache es eigentlich spielerisch und ich will das auf keinen Fall verlieren.
Nee, solltest du nicht, weil das ist ganz schön. Und das spürt man auch bei dir.
Ja.
Weil es eine authentische Verspieltheit hat, die sich überträgt.
Ich bin wie so ein kleiner Welpe, der so auf einem rauf und runter springt.
You are, baby, you are.
Ja, ich bin so ein kleiner Welpe, der so, was der so macht. Ich übergebe ihn euch gleich gut aufgewärmt. Aber du hast ja nur 50 Minuten Zeit.
Ja, ich sollte hier noch irgendwas anderes machen. Das schaffe ich heute gar nicht.
Ja, also das mit deiner Buchvorstellung heute Abend, das kannst du absolut vergessen. Ja komm, dein Buch kannst du irgendwann mal wann anders vorlesen.
Das sind doppelt verschlossene Türen. Mir ist kalt hier drin. Ist hier nicht kalt?
Nee, ich bin kurz davor, eher noch einen Knopf aufzumachen.
Ich bin im Klimakterium gelandet.
Ach, jetzt hör doch auf, bei dir ist alles in Ordnung. Stell das aus, da ist der große Knopf. On, off, ja, bei der Klimaanlage.
On,
ja,
off.
Der große, nee, oben drüber. Ja, der drückt drauf. Oh. Okay. Gott, Knöpfe kann auch noch drauf.
Ah, schön.
Oh, jetzt wird's gleich wieder wärmer.
Jetzt liest du was Schönes vor.
Ja, jetzt lese ich dir mal was aus meinem Buch vor. So, nein. Wir haben ein kleines Spiel für dich, wo wir dich ein bisschen näher kennenlernen wollen. Auswandern entweder in den Dschungel oder in die Wüste.
Boah, ich mag beides nicht so.
Nee, gell?
Dschungel hat dieses ganze Kriechzeug, was in sämtliche Körperöffnungen will. Ich habe keinen Bock drauf. Wüste, kalt nachts, heiß tagsüber.
Nee, ist nichts für uns.
Spiritueller. Ich würde, wenn, dann die Wüste nehmen.
Ich glaube, ich auch.
Ja.
Ich glaube, die Vorstellung, du bist
genau Kabelzeug, das. Kabelzeug, du landest in der Klapsmühle.
Ja, sehe ich genauso.
In einer Bambus-Klapsmühle.
Ah, natürlich. Zusammen mit Hannes Jenicke. Sag mal, bei Bambus muss ich immer an Hannes Jenicke denken. Ja. Warum eigentlich? Weil der immer eine Bambusbrotdose hat, glaube ich.
In welchen Situationen hat er denn diese Bambusbrotdose?
Wenn er mich besucht hat.
Ach so.
wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir auswandern, also du, sag ich mal. Du darfst dir jetzt selber aussuchen, in welche Region du gehen würdest. Gibt es ein Sehnsuchtsland, wo du sagst, da will ich unbedingt hin?
Wo ich noch nicht war oder
ja,
wo
oder
ich
wo
gerne...
du schon warst und es schön findest, am Walchensee oder was.
Es gibt
weiß ich
so
was.
Drei Orte. Patagonien finde ich wunderschön, spektakulär schön, ganz weitläufig und irrsinnig dünn besiedelt. Schroffe Felsformationen, die aus dem Nichts kommen, also wirklich besonders. Himalaya, liebe ich.
Ja, aber so
Nepal,
für längere Zeit.
Ja, kein Problem.
Wirklich?
Wirklich, gar kein
aber
Problem.
Aber du warst ja wirklich im Himalaya und hast da, bist auch, also ich weiß, du bist nicht hoch, ganz hoch, aber du warst da in so einem, warst du in so einem Basis, in so einem Zwischencamp oder?
Was heißt denn ganz hoch? Auf dem Everest
war
ich nie.
Nee.
Nee, ich war mehrfach so um zwischen 5.000 und 6.000 unterwegs. Und das reicht mir. Ich muss da nicht noch 3.000 drauflegen.
Nein, oh Gott,
ich bin einmal, und das schreibe ich auch im Buch von, ich habe einmal 41 Fieber bekommen auf 5.500 Metern.
Eine Höhenkrankheit.
Naja, nicht Höhenkrankheit. Höhenkrankheit hast du, wenn dir übel ist und du Kopfschmerzen hast. Ja. Dann solltest du tunlich absteigen. Ich habe einfach, ich weiß nicht, was da los war. Ich habe das Atemloch von der Kapuze des Schlafsacks habe ich zugezurrt, also so, dass da noch ein kleiner Spalt war. Bin dann aber aufgewacht und habe mich irgendwie nachts da ausgezogen, weil ich Panikattacken hatte, dadurch, dass ich nicht genug Sauerstoff das Gefühl hatte, einziehen zu können. Und da habe ich mich wahrscheinlich verkühlt. Und ich habe dann fünf Uhr morgens den Bergführer gerufen und der hat Fieber gemessen. Es waren halt 41 Grad und dann hatte ich die Option abzusteigen, was ich auf keinen Fall wollte, oder 7 Stunden ins nächste Camp zu laufen. Und dann,
was du eigentlich auch nicht wolltest,
was
oder?
Was ich eigentlich auch nicht wollte, aber was ich dann gemacht habe. Und das war
und absteigen wolltest du nicht, weil es schwieriger war oder weil du nicht der Typ bist, der sagt, ich steig ab?
Ich sag nicht, dass ich das niemals sagen würde, aber in dem Fall wollte ich nicht die Tour aufgeben. Ich dachte, 1-2 Tage den Arsch zusammenkneifen und geht's schon. Aber Junge,
oh Gott.
Ich bin gestürzt, bin aufgestanden, die Sherpas wollten meinen Rucksack nehmen. Irgendwie in so einem Anflug von Männlichkeit wollte ich den aber selber über die Zielgerade, keine Ahnung wieso, ich glaube, heute würde ich den einfach abgeben. Ich habe Schnee mit Stein verwechselt, bin wieder aufs Maul gefallen und das hat nicht aufgehört. Und ich habe mich so angreifbar, so sensibel, so abhängig von Equipment, das ist ja da oben.
Warst du ja auch, ja.
Ist ja so. Ja. Und die Sherpas sind da, weil sie dafür bezahlt werden. Ich, Idiot, zahle dafür. Mhm. In einer absolut lebensfeindlichen Gegend, wo keiner von uns ohne Hilfsgerät überleben könnte, durch die Gegend zu eiern. Ich habe an Thailand gedacht, an süße Reisspeisen am Strand, serviert von schönen Frauen. Und hier war ich
rückwärts wieder von, ach, ist egal, wie sie servieren.
Kann das auch, war furchtbar.
Ich kann es mir so gut vorstellen. Und aber dann sieht man doch, wozu der Körper in der Lage ist.
Ist schon irre. Und am nächsten Tag war das Fieber auf null, wollte ich schon sagen. Ja. War meine Temperatur auf null. Nein, am nächsten Tag war das Fieber ganz normal runter wieder. Irre. Also es war eine Laune der Natur. Und als ich dann nach 7 Stunden da ankam, das war, glaube ich, mit das schönste Ankommen, was ich je erlebt habe. Ja. Außer natürlich jetzt, wir haben von Kindern geredet, das hat natürlich nochmal eine ganz andere Qualität.
Und hier heute, als du vorhin die Treppen, wir sind nur Art Feuerleiter.
Du warst ja gar nicht da. Herbert Grönemeyer, ich dachte gerade, der Typ ist ja lustig. Mach dir einen auf Herbert Grönemeyer.
Nee, ich habe den extra angerufen und habe gesagt, der Benno kommt gleich. Hast du nicht Bock vorbeizukommen und den mit zu begrüßen? Hat er gesagt, Mäusch, hab ich Zeit.
Ich habe ihn gefragt, ob seine Brillen immer größer werden. Hat er gesagt, nein, ich werde immer kleiner.
Das hätte ich aber auch gesagt an seiner Stelle.
Ja, die Tür war weit offen. Spruch. Fand ich trotzdem sehr, sehr lustig.
Brauchst du auch schon eine Brille? Ich frage für eine Freundin.
Ja. Ja, ich brauche seit ich 12 bin eine Brille, habe ich Kontaktlinsen.
Mhm. Ja.
Jetzt kommt noch die Nähe dazu.
Ich habe -7.
Ui.
Und jetzt +2.
Krass.
Ja.
Ja.
Glaubt man gar nicht, gell, bei meinem Körper.
Das ist doch geil.
Ja, dachte ich auch, aber Minus, mal Minus gibt leider nicht Plus in dem Fall. Also,
da sind wir wieder beim technischen Hilfsgerät, oder? Gott segne die modernen Zeiten. Bei aller Komplexität gibt es da auch wirkliche Abstand.
Jetzt mal ganz ehrlich, oft stelle ich mir vor, wenn ich höre, Leute wurden entführt, ja? Ich bin wirklich blind. Also ich hab wirklich ein echtes, also wenn ich meine Kontaktlinsen morgens nicht reinmache und meine Brille nicht zur Hand habe, ich könnte nicht zu einem Flughafen gehen und mich dort zurechtfinden, mein Gate finden und so. Es wäre unmöglich. Also ich bräuchte wirklich Hilfe, jemand, der mich führt oder so. Dann denke ich mir oft, als, weißt du noch, die Wallats entführt worden in Indonesien oder keine Ahnung. Oder
die Wallats?
Die Familie Wallat, die wurde entführt von irgendeiner...
War das eine reiche Familie?
Nein, das waren irgendwelche Touristen da vor 25 Jahren. Oder da gab es doch auch die Ingrid Betancourt, die in Kolumbien entführt wurde. Und so, dann denke ich mir immer... Gott, was würde ich machen ohne meine Kontakte? Ich könnte die mal so eine Woche drin lassen, dann würde es mir die Augen vermutlich nach außen quellen vor lauter Entzündung und dann wäre ich einfach den Rest meiner Entführungszeit blind. Und das bedrückt mich sehr.
Wahrscheinlich würdest du dann deinen ganzen anderen Sinne ganz krass ausbilden.
Ach so, meinst du?
Du wärst dann so eine irre Nase, du würdest dann so beim Zoll arbeiten, am Flughafen danach.
Ich könnte dann als verbeamtet, ich wäre dann die Zunge.
Auf
ich
Lebenszeit. Ja, ist ja so. Ja, genau. Dann übernehmen die anderen die anderen Sinne.
Ach so, meinst du?
Kriegst dann so Riesenohren.
Bitte nicht.
Ja.
Ich bin froh, dass meine Ohren zumindest klein geblieben sind.
Ich habe deine Ohren, glaube ich, noch nie gesehen.
Ja, die zeige ich dir gleich noch. Jetzt war's doch.
Ich möchte noch einen dritten Ort ins Rennen schmeißen.
Ja.
Die Mongolei ist der Ort, den ich am liebsten besuchen möchte.
Ich auch,
als
ich komme mit.
Machen wir das.
Und zwar, kannst du reiten?
Ich bin nicht für meine Schauspielerei bekannt, sondern ich bin eigentlich auf dem Pferd angesprochen worden. Ich bin ein sehr, sehr guter Reiter.
Du erzählst totalen Scheiß.
Ich erzähl totalen Scheiß.
Okay, also du kannst nicht so gut reiten, aber wie
kann ich? Ich kann okay reiten, das hängt total vom Pferd ab.
Ja.
Das weiß jeder, der mal geritten ist. Ist ja so. Nee, nicht, dass ich dem Pferd die Schuld gebe, sondern was ich sage ist, ist ja wie ein Tanz mit einer Frau. Beim klassischen Paartanz, da führst du ja auch als Mann, aber nimmst natürlich die Impulse der Frau auf und so wird ein Tanz draus. Und das Gleiche ist im Sattel. Du kannst ja nicht, wenn du zu sehr Chef sein willst, verscherzt du es dir mit dem Pferd. Wenn du das Pferd aber zu sehr machen lässt, dann hast du keine Linie drin. Und das klappt mit manchen Pferden besser als mit anderen. Ja. Ich habe zum Beispiel Babylon Berlin, da bin ich ja ein Reiter und da haben wir jetzt 4 Staffeln gedreht und das, also die letzte Sequenz fand ich war ein qualitativer Abfall, ich auf dem Pferd zu der vorigen Staffel. Es war ein neues Pferd und das hat irgendwie nicht so,
hat nicht.
Ich fand, das sah ein bisschen bemüht aus.
Das gucke ich da, das arbeite ich jetzt.
Ja, das sollte man gar
nach.
Nicht sagen, weil das nimmt ja die Jungfräulichkeit der Betrachtung. Das sagt man gar nicht mehr. Jungfräulichkeit hat mir meine Tochter gesagt.
Ach, warum nicht?
Nee, ist so
weil früher
Männer-Talk.
War eine aber nicht. Jungfräulichkeit, ich finde, sobald du dabei keinen erhöhten Speichelfluss hast, finde ich, kannst du das Wort Jungfräulichkeit ruhig sagen.
Weiß ich nicht. Ich denke mal drüber nach, aber jetzt ist ja eh zu spät.
Ich wollte gerade sagen, in unserem Alter, sag ich mal, hat man ja nur noch ganz selten mit irgendwas zu tun, was in irgendeiner Form als jungfräulich bezeichnet werden kann. Und deswegen, also, und alles, was man tut und überhaupt jeden, den man kennt, nichts
ist sowieso egal.
Das ist nicht mehr peinlich. Das ist mehr jungfräulich vor allem. Deswegen, das brauchst du so selten. Da kannst du es ruhig mal sagen.
Das ist lieb von dir.
Oder?
Ich werde das mal zu Hause.
Was würdest du denn gerne noch mal zum ersten Mal machen? Apropos Jungfräulichkeit.
Was würde ich gerne zum ersten Mal machen?
Ich würde gerne noch mal zum ersten Mal schon, also ja, vielleicht schon küssen.
Wobei mir interessanterweise nach dem ersten Zungenkuss, ich irgendwie so 12 oder vielleicht 13 eher. Mir war so übel. Ja. Ich habe mich krasser erwachsen gefühlt als nach dem ersten Mal Sex mit 15. Mhm. Dieser erste Kuss war irgendwie der krassere Sprung zum Mann.
Ja.
Ich bin richtig breitbeinig zum U-Bahnhof gelaufen und dachte, mehr als nach dem ersten Mal Sex, jetzt ist passiert.
Ja.
Wer was wissen will, der kann mich gerne ansprechen, weil hier läuft gerade ein Experte. Läuft bei mir.
Und hast du noch Kontakt zu der Frau?
Nein, die war sehr, sehr hübsch. Sommersprossen, eine türkisch-deutsche Mischung. Denise hieß sie.
Ja, sag mal, Denise, wenn du uns zuhörst, dann melde dich noch. Also der erste, den ich geküsst habe, schwul geworden. Der zweite, den ich geküsst habe, schwul geworden. Und dann habe ich mich fast nicht mehr getraut, noch ein drittes Mal zu versuchen. Aber ich habe mich dann überwunden und da ist dann alles. Also ich meine, es ist ja überhaupt nicht, aber dass jemand gleich, sage ich mal, komplett die Richtung wechselt nach einem Kuss von mir.
Das muss man erstmal schaffen.
Muss man auch erstmal ver.
Du bist aber halt auch intensiv.
Ja, ja, total. Aber gleichzeitig kann mich auch super zurückhalten. Ja. Ich kann dich auch machen lassen. Es ist überhaupt nicht so, dass ich mich jetzt. Also ich bin nicht der Typ, der sich jetzt auf dich drauf. Warte mal, ich habe noch weitere Fragen.
Genau.
Oh, entweder ein eigenes Hausboot oder eine eigene Yacht, steht hier sehr langweilig. Na, du nimmst natürlich keine eigene Yacht. Entweder ein eigenes Hausboot oder ein Wohnmobil, das ist die Frage. So muss es heißen.
Ja.
Ich nehme das Boot.
Immer auf dem Wasser ist toll, du hast eine tolle, aber mit wem bist du da?
Man, nicht
gibt,
immer.
Hast du mal ungelöste Kriminalfälle gesehen? Es gibt so viele Geschichten von Booten, die sind abgelegt und kamen auf der anderen Seite. Die sind zu sechst losgesegelt und
ja, aber doch nicht auf
Leute
der Müritz. Hausboot ist ja, ich
das
sag jetzt
sagst
mal,
du jetzt.
Schräg über
und schwuppdiwupp lese ich in der Zeitung, Frau Schöneberger in Müritz vermisst. Es geht schneller als du denkst. Irgendwann ist immer das erste Mal beim Thema Premieren.
Ja, das stimmt.
Also ich glaube, bei so einem Boot musst du halt wirklich gut gucken. Das ist auch bei allen Reisen, die ich gemacht habe. Ich habe wirklich viel gemacht, aber so eine Bootstour zieht mich total. Ich glaube, ich wäre nämlich so ein guter, ich hätte gar nicht den Anspruch, dass ich alles kapieren muss. Ich glaube, ja. Ich wäre so ein guter Körper. Du sagst mir, was ich machen soll und ich hätte dann Bock, so der Dovi zu sein, der Segel hisst und Taue festknotet und so weiter.
Okay,
ne?
Okay.
Aber du hast halt wenig Ausweichraum. Das heißt, du musst dir wirklich überlegen, mit welcher Crew du dann
ja, klar.
6 Wochen unterwegs. Also ich denke jetzt wirklich außerhalb der Müritz.
Aber würdest du dich trauen, den Atlantik
nicht
zu überqueren? Ich würde im Leben nicht. Also ich war jetzt auf dem Boot für 10 Tage mit 60 Leuten.
Echt?
Mhm.
Wo war das?
Sag ich nicht. Und Klima.
So sieht Charme aus.
Charme oder Charme, wie auch immer. Da
immer
war 3 Meter Wellen einmal und da habe ich mir echt gedacht, okay, wenn ich das jetzt mal extrapoliere auf so einen richtigen Sturm und man ist ganz doll arg weit weg irgendwie vom Land, das wäre nichts für mich. Habe ich Angst, habe ich totale Angst.
Ja, ich hätte wahrscheinlich auch Angst.
Aber die Leute, die sowas beruflich machen, da waren einige dabei, die haben schon ein paar Mal den Atlantik überquert, die haben ganz klar gesagt, nee, da hast du keine Angst, da bist du so beschäftigt, da kommst du gar nicht drüber nachzudenken.
Das war ein geiler Film, hast du den mal gesehen mit Robert Redford, wo er sein Schiff, Havarie ist das Fachwort, ohne Dialog, nur er alleine,
oh
90 Minuten, er versucht, sich zu retten, weil er Probleme mit seinem Boot hat. Ist irre, dass sowas dramaturgisch als Film funktioniert. Ist hochspannend, ein ganz toller Film. Ich weiß nicht mal, wie er heißt. Wirklich gut.
Vielleicht heißt er Havarie.
Glaube ich nicht, das okay. Wäre zu plump.
Ja, du hast recht.
Das ist wie wenn du so einen Film über einen Postfrosch nennen würdest, Der Brief. Oder so.
Sehr, sehr guter Vergleich.
Oder über einen Apfel, die Frucht.
Und das finde ich schon wieder gut. Du hast gesagt, du möchtest, oder du wünschst dir, dass mehr Menschen in Würde altern.
Habe ich das gesagt?
Ja, oder du hast gesagt, oder zumindest hast du ein paar Mal gesagt, es wäre jetzt albern, wenn ich mich jetzt als sozusagen 51-Jähriger komplett auftrainieren würde. Du hast gesagt, man kann schon irgendwie versuchen, in Würde zu altern. Das glaube ich.
Nur das annehmen, was das Leben spielt, glaube ich, habe ich gesagt.
Ja.
Ja.
Ja, was das Leben spielt und was das Leben auch aus, was das, ja, ganz genau. Ja, aber trotzdem, aber schon das Maximum rausholen, oder? Ja.
Was heißt denn das Maximum rausholen?
Ja, also irgendwie, ja, sich zumindest, ja genau, wo ist das Maximum, in welche Richtung, ne? Also ich hätte jetzt schon eine Vorstellung davon, wo ich mal das Maximum sehen würde und dann würde ich versuche da immer wieder das zu erreichen und immer mehr auch, aber es gelingt natürlich immer weniger und ich glaube, der entscheidende Punkt ist gar nicht so sehr, versuche ich's und schaffe ich's, sondern der entscheidende Punkt beim Glücklichsein ist, wie gehe ich damit um, dass ich's nicht schaffe? Und dieses Scheitern sozusagen, ja, jeden Tag aufs Neue, damit bin ich extrem okay.
Leben als Scheitern von Barbara Schöneberger.
Nein, aber ich meine,
jetzt im Buchhandel.
Weißt du, ich finde eben, jetzt wird ja immer so getan, als sollte man es noch nicht mal versuchen, weil alles ist schön und so. Aber ich finde eigentlich, ich versuch's und dann schaffe ich es ein bisschen und dann aber doch wieder überhaupt nicht. Und dann denke ich mir, ah ja, aber ist egal. So, und das ist, das macht für mich so das Spannungsfeld aus.
Ja, und für mich, ich möchte mich in Selbstannahme üben. Also ich glaube, ich habe früher das Poster von mir, wie ich gerne wäre, mein Selbstbild, da gab es eine größere Diskrepanz zu dem, wer ich wirklich bin. Und ich glaube, das so über die Jahre, Jahrzehnte ein bisschen auf Augenhöhe zu hängen, ist ein gutes Ding. Ich möchte in meinen Brunnen schauen und da die Dinge sehen, die da sind. Mir hilft mir nichts, bringt mir nichts zu denken, warum bin ich jetzt nicht woanders im Leben? Nee, weil ich hier bin. Warum bin ich jetzt nicht selbstsicherer? Na, weil ich gerade unsicher bin. Warum bin ich jetzt überfordert? Na, weil es so ist. Mhm. Und da, glaube ich, so ein bisschen liebevoller mit sich zu sein.
Ja, ganz genau. Ja.
Und sich so ein bisschen da selber ein guter Begleiter zu sein und ein bisschen sanfter zu werden über die Jahre. Mhm. Das finde ich für mich, was ich da möchte. Und dann die Eitelkeit, also das offensichtliche Altern, da habe ich, weil ich auch ein eitler Typ bin, zu knapsen mit. Und das ist aber auch eine spannende Übung für mich, jetzt die Haare zu verlieren. Oder zu merken, dass ich eigentlich beim Sport habe ich wenig abgebaut, zum Glück. Das finde ich, also wenn es dann körperlich, wenn ich Sachen nicht mehr kann, die ich gerne machen würde, so. Ich glaube, das ist dann ein anderer Schnack.
Ja.
Aber so dieser Verfall der Äußere, das ist jeden Tag so eine Lektion in Demut.
Ja,
vielleicht nicht jeden Tag, aber an manchen Tagen.
Nö, aber das
also
finde ich
lügen, um zu
mit
sagen,
Leuten
das,
so
ist alles easy.
Ich war letztens mal mit zwei sehr jungen Typen bei McDonald's nach so einer Party morgens um 6:30 und dann saßen wir da so und dann dachte ich mir, Gott, warum ist das hier denn so hell? Und die saßen mir so gegenüber und dann habe ich immer so, gedacht, muss ich jetzt vielleicht so irgendwie so die Hand über mein Gesicht, dass weil wenn so Licht von oben kommt, das macht ja nochmal so ganz andere Furchen irgendwie im Gesicht. Und dann irgendwann dachte ich mir, komm, ist scheißegal. Aber,
und dann hast du so krampfhaft irgendwelche Gespräche, um die Situation aufzuheitern.
Nee, krampfhafte Gespräche gibt es bei mir gar nicht.
Und ihr spielt wirklich im gleichen Fußballverein?
Ja, erzählt mal, und was hattet ihr so an Leistungskursen? Rallye-Geschichte? Toll, gehen wir doch noch zu mir, dann
süß, zeig mal deinen Schülerausweis.
Also so jung waren sie jetzt
Kommt,
auch nicht.
Ich zahle ein Taxi.
Aber so fangen doch viele gute Filme an,
ja,
oder?
Ja, natürlich.
Ja.
Der Brief. Erzähl weiter.
Ja, naja, und da habe ich mir nur gedacht, oh Gott, dieses Licht. Und ich merke das jetzt auch manchmal tatsächlich, wenn ich irgendwo bin, dass ich mir denke, warum geht denn der Kameramann jetzt so nah an mich ran? Oder warum ist das denn hier so unnett ausgeleuchtet und so diese Dinge? Und dass man dann eben auch sieht manchmal hinterher, oh ja, okay, da hätte man ein bisschen mehr drauf achten können. Da werde ich jetzt auch manchmal etwas, wie soll ich sagen, da sage ich, ich werfe dann manchmal einen Blick drauf. Darf ich mal sehen, was ihr da macht?
Du siehst toll aus. Ich habe dich das letzte Mal, glaube ich, gesehen in Last One Laughing.
Ja.
Und ich habe mich totgelacht, weil ich, das war so offensichtlich.
Du hast aber sehr schnell lachen müssen. Ich war ja sofort
raus. Ja, das hat
ja
auch jeder gesagt und das war auch so offensichtlich. Das macht dich aber auch so sympathisch. Willkommen, Barbara Schöneberger. Wir verabschieden Barbara Schöneberger. Weg war sie. Wie so ein ICE, der durchrauscht.
Und hinterher habe ich erfahren, wie meine Kollegen, wie die über mich gesagt haben, dass sie mir keine Sekunde geben. Und ich muss auch gestehen, die Produktion hat, glaube ich, sowieso schon 20 Augen zugedrückt, weil ich habe eigentlich von Anfang bis zur Minute 55, wo ich rausgeflogen bin, habe ich gelacht.
Glaube ich dir. Aber ich meine, Teddy mit seiner Flöte und Hamster, hast du den noch mitbekommen oder warst du da schon weg?
Ich habe gar nichts.
Ich habe
lustigerweise auch von dieser ganzen Sendung, auch in den Teilen, die ich noch dabei war, gar nichts mitbekommen, weil ich habe die ganze Zeit so eine riesige Haare.
Ja.
Mir sofort ins Gesicht gehalten, dann habe ich Apfel gegessen, dann habe ich Tomaten geschnitten. Ich habe wie panisch irgendwelche, ich habe immer weggeguckt so, weil ich konnte gar nicht hinschauen. Es war wirklich, wirklich, wirklich Tolles gewesen. Es war eigentlich der lustigste berufliche Moment meines Lebens.
Ja?
Leider.
Schön.
Schon vorbei. Und so kurz.
Es war ein Auftakt.
Es war ein Auftakt. Wer ist der wichtigste Mensch für deine Karriere gewesen? Also gibt es einen Menschen, bist du beruflich treu? Vielleicht gibt es einen Agenten, einen Freund, einen Begleiter schon seit vielen Jahrzehnten?
Ja, sicherlich, aber die wichtigste Person, ich bin total treu beruflich. Ich glaube, meine Agentin, mit der bin ich seit 30 Jahren, mit meiner Presseagentin bin ich seit 25 Jahren. Dann denke ich aber natürlich sofort an Edgar Reitz, der mir die ersten paar Drehtage beschert hat. Musste ich eh nur so zugedruckt in der Ecke rumliegen und habe Ohrfeigen bekommen. Und
klingt ganz gut.
Hat der Einsatz, war okay, aber hat wehgetan. Ich so, muss so doll sein. Ja, ja, weißt du, wegen der Kamera, die sieht alles. Ich so, okay, dann mach, hatte ich die nächsten Dinger drin. Sah aus wie so ein Bügeleisen, ein grünes. Und insofern weiß ich nicht, dann gab es irgendwie den ersten Film, der dann in Amerika zu sehen war, dann hatte ich eine amerikanische Agentur und das war ja dann irgendwie so ein, ich weiß nicht, was ist da wichtiger als das andere. Ich glaube, ich habe einfach viele tolle Leute kennengelernt und bin da treu und
ja, aber
die sind auch treu.
Höre ich immer wieder, egal mit wem ich rede, letztendlich viele erfolgreiche, wenn nicht sogar die meisten erfolgreichen Menschen arbeiten über Jahrzehnte mit den gleichen zusammen, weil ich stelle mir das ganz schwierig vor, sich wieder auf jemand Neuen einstellen zu müssen.
Ja, weil es halt auch so artifiziell und jetzt sind wir wieder beim Alleinsein und bei Ruhe, ist ja sehr high volume, ne? Du bist ja oft in so einem Bienenkorb, wo es extrem nervlich anstrengend sein kann. Und da einen Anker zu haben, einen Vertrauten, finde ich total wichtig.
Ja, das stimmt. Da unsere Zeit leider rum ist, weil du ja heute Abend noch dein Buch Unter Bäumen vorstellst.
Ich wusste ja nicht, dass ich hier,
mein Gott, was, wenn du jetzt hier bleiben würdest, wir könnten jetzt die nächsten 3 Tage uns hier einschließen.
Ist die Sachen denn hier irgendjemand? Oma Galant?
Nee, die kannst du dir jetzt, das kannst du jetzt mitnehmen, weil das ist, ich wollte jetzt nicht so viel mit dir übers Essen reden, weil ich hatte einfach echt anderes auf dem Zettel. Ja. Die Sendung heißt ja Mit den Waffeln einer Frau und die habe ich für dich gebacken.
Aber trotzdem sehr charmant als Narrativ. Danke.
Ja, das Narrativ trägt schon länger, sag ich jetzt mal. Und
seit wann hast du diesen Podcast eigentlich und bist du immer so aggressiv, flirtiv?
Nein, es kommt drauf an.
Es kommt drauf an.
Ja. Also letztens war Heinz-Rudolf Kunze da, da hatte ich mich ganz gut im Griff. Schön, dass du bei uns warst.
Ja, ich freue mich auch.
Benno Fürmann! Dann soll er jetzt mal gehen, sein Buch vorstellen.
Ja.
Ich hätte mir noch 1-2 Stündchen für ihn Zeit genommen.
Naja, Prioritäten setzen.
Ich
bisschen
war gerade warm
bisschen
gesprochen.
Schade. Bisschen
ich war
schade.
Warm gequatscht jetzt. Ja. Und die Redaktion, man muss ja mal sagen, hab noch nie so viele Frauen hier in den Redaktionsräumen rumschleichen sehen wie heute.
Für alle anderen Männer ein bisschen desillusionierend immer, wenn man auf einmal denkt, warum sind die ganzen Kollegen aus dem Homeoffice heute da? Aber wissen wir ja, warum.
Es hat einen Grund. Ja. Aber toll, dass ihr reingehört habt. Wir verabschieden euch jetzt bester Laune in den Tag. Ja, und hoffen, dass wir euch nächste Woche wieder hier begrüßen dürfen. Dann gibt's nämlich eine neue Ausgabe. Bis dann. Tschüss.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de